Guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 58 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Und Folge 58 ist zugleich Folge 4 unserer kleinen IP at Herting FM Staffel. Und bei mir sitzt kein geringerer als unser Head of IP, kann man wohl sagen, Fabian Reinholz. Hallo lieber Fabian.
Hallo, grüße dich Martin.
Und heute geht's natürlich kommen wir nicht um das Thema AI rum, und heute geht's also um künstliche Intelligenz und in allen möglichen Schattierungen, vor allem natürlich zu den urheberrechtlichen Fragestellungen, die sich da stellen mögen. Bevor wir damit anfangen, vielleicht Fabian, die allermeisten kennen dich, du warst bei uns im Podcast schon, du hast selber einen Podcast mit den Sportrechtskollegen Liebling Bosmann, aber vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, ob du schon länger hier bist als 2 Jahre und was du so machst bei uns.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre ich schon hier bin.
LinkedIn hat mich letzte Woche erinnert, ich sei 27 Jahre her.
Glaube ich ja nicht, gedanklich vielleicht schon, aber wenn ich mich richtig entsinne, bin ich im Jahr 2000 zur Kanzlei gestoßen.
Für die, die das 2027 hören, das ist erst 24 Jahre her.
Genau, aber insofern lässt sich das immer gut berechnen für mich. Und ich beschäftige mich fast ausschließlich seitdem sehr mit Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Die Kanzlei war damals noch überschaubar groß personell, und das Thema ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen. In einer Kanzlei, die sich zu dem damaligen Zeitpunkt sehr stark auf das Thema digitale Medien und IT ausgerichtet hatte. Und insofern hatte ich dann 24 Jahre Gelegenheit, den Bereich gewerblicher Rechtsschutz auszubauen. Und was mir mehr oder weniger geglückt ist.
Also kurzer Einschub, ihr habt ja jetzt, wenn ihr die IP-Staffel von vorne gehört habt, schon immerhin 3 Kolleginnen und Kollegen gehört, die in Fabians Team sind. Insofern ganz bisschen gelungen ist es dann ja schon. Ja.
Also alleine werkeln tue ich da nicht mehr. Genau, also und kurz gesagt, wir beschäftigen uns da hauptsächlich um sogenannte Soft-IP-Fragen, die umfassen das Markenrecht, das Urheberrecht, das Designrecht, das da häufig vergessen wird, und zu einem großen Teil aber auch wettbewerbsrechtliche Fragestellungen.
So, heute hatte ich schon angekündigt, geht's um IP und KI. Und da drängt sich ja erstmal die Frage auf, ob denn dieses KI-Thema in eurer IP-Praxis schon angekommen ist. Gibt es da Fälle, die ihr da macht? Gibt es Dinge, die du machst? Aus dem Daily Business.
Hm. Ja, es kommt so langsam an, muss man sagen. Ich glaube, also woran das liegt, das hängt möglicherweise damit zusammen, dass auf gesetzgeberischer Ebene da zu den IP-rechtlichen Fragen noch nicht so viel existiert, zu dem man beraten kann, aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Was überwiegend zu uns kommt oder womit Mandanten Fragen an uns stellen, sind, wenn KI angewendet wird in Unternehmen oder auch durch Einzelpersonen, ob im Zuge der Anwendung möglicherweise Urheberrechte verletzt werden, sei es beispielsweise durch das Trainieren von KI, sei es durch die Nutzung eines KI-Output, sei es durch das Prompten oder sei es generell durch die Erzeugung von KI-Inhalten, die dann beispielsweise von Marketingabteilungen verwendet werden. Da sind dann ganz häufig die Bitten, irgendwie Trainings oder Workshops zu absolvieren und die Leute so ein bisschen auf die Thematik einzuschwören und so ein bisschen sensibel zu machen oder Leitfäden zu erstellen, interne, in denen solche Fragen beleuchtet werden.
Sehr gut. Das ist ja auch ein bisschen das Ziel dieser heutigen Veranstaltung, die ihr ja asynchron hören könnt, wann ihr wollt. Aber ein bisschen zu sensibilisieren ist, glaube ich, gutes Stichwort. Und du hast ja jetzt im Prinzip 4 Bereiche, wobei vielleicht auch nur 3 sind, oder ja, 4 herausgehoben einerseits, und vielleicht gehen wir die mal so ein bisschen durch und kommen dann an allen möglichen spannenden Themen vorbei, aber nach dem Motto Urheberrechtsverletzung durch Training von KI, indem ich also irgendwelche Sachen dort ja nicht wir, die das alle ja im Zweifel gar nicht machen, sondern Leute, die LLMs entwickeln, Leute, die irgendwelche KI-Engines entwickeln, die für Special Purpose, also Vertikal-Engines entwickeln, mit irgendwelchen Daten trainieren, kann man da sozusagen Urheberrechtsverletzungen begehen, wäre das eine. Chronologisch wäre dann wohl das nächste bei der Nutzung solcher KI-Systeme. Ja, kann ich dort Urheberrechte Dritter verletzen, indem ich Prompts kreiere und, ja, wenn man so will, hochlade. Und dann die dritte Frage wäre, ist denkbar, dass ich mit dem Output irgendwelche Urheberrechtsverletzungen begehe? Ja, und dann kann man natürlich auch, das hast du gerade schon angedeutet, die umgekehrte Frage stellen. Ja, wenn ich jetzt ein Bildgenerierungsprogramm, ein KI-generiertes Bild erstelle, hat das eigentlich Urheberrechtsschutz? Kann ich dann anderen verbieten? Und das Gleiche kann ich ja mit Prompts auch wiederum fragen. Also Urheberrecht, das ist das Schöne, hat ja irgendwie immer beide Facetten. Einerseits bin ich Urheber und kann ich damit anderen verbieten, mein Werk, wenn es dann eins ist, zu nutzen, und umgekehrt verletzt sich irgendwie rechte Dritter. So ist doch ungefähr der.
Genau, das hast du gut zusammengefasst. Ich habe dabei festgestellt, dass ich sogar einen Punkt eben unterschlagen hatte, nämlich tatsächlich die Frage, ob und inwieweit KI-Output überhaupt urheberrechtlich schutzfähig ist und wem dann der Schutz überhaupt zusteht.
Okay, das hatte ich mit reingehört bei den Marketingabteilungen, weil die wollen natürlich beides, ne? Die wollen einerseits möglichst keine Rechte verletzen oder jedenfalls sich nicht dabei erwischen lassen, und andererseits stampfen sie mit den Füßen auf, wenn Inhalte, die sie doch durch sehr intelligentes Prompting kreiert haben, auf einmal nicht geschützt sein sollen. Aber gehen wir mal der Reihe nach vor und gucken mal auf das Training von KI, und gibt es da nicht, oder man hört ja, müssen nicht so tun, als würde ich es nicht wissen, aber man hört ja schon immer so ein bisschen einen Aufschrei von Kreativen, die sagen, jetzt werden hier meine Werke, ob es Textwerke oder Bilder sind, quasi missbraucht oder jedenfalls mal kommerziell verwendet, verwertet, dadurch, dass sie zum Training verwendet werden. Ist das eine Urheberrechtsverletzung?
Also das ist zugleich das momentan kontroverseste Thema in der Diskussion zwischen juristischen Fachleuten und sagen wir mal der technischen Wissenschaft. Und somit aus bestimmten Gründen auch das Problematischste. Aufhänger des Ganzen ist eine Situation, die durchaus nachvollziehbar ist, nämlich die Kreativwirtschaft, die fürchtet, dass ihr die Fälle wegschwimmen durch Einsatz von KI. Das ist irgendwie eine ganz einfache Rechnung. Man hat das Szenario vor Augen, dass kreativer Output künftig, also jedenfalls weit überwiegend, das menschliche Schaffen ersetzen wird. Und das bedeutet natürlich auch wirtschaftlich eine etwas unschöne Aussicht für diejenigen Menschen, die sich momentan damit beschäftigen, die davon leben und die sogar einen wesentlichen Teil ihres Lebens damit verbracht haben, sich diese Künste anzulernen. Insofern ist da eine, ich würde jetzt einfach mal sagen, begründete Angst, Befürchtung, dass man da irgendwann auf dem Abstellgleis steht, vorhanden. Und dann kommt hinzu ein gewisses Frustrationsmoment auf dieser Seite, wenn die nämlich feststellen, dass ihre eigenen Schöpfungen mehr oder weniger dazu dienen, die KI in die Lage zu versetzen, ihnen die Arbeit abzunehmen. Und insoweit schreit die Kreativwirtschaft auf und tritt wenig überraschend auch lobbyistisch auf den Plan, um ja, da sozusagen ihre Pfründe zu sichern, ihr Feld abzustecken, ihre Rechte durchzusetzen. Und deswegen besteht da auch wenig überraschend die Auffassung, dass schon das Trainieren von KI mit urheberrechtlich geschützten Werken die Rechte der Urheber verletzt. Und da gibt es nun ein breit angelegtes Feld von Diskussionen, von zu Papier gebrachten Meinungen verschiedener Juristenvereinigungen bis hin zu bereits anhängigen gerichtlichen Verfahren, die in diese Richtung gehen.
Vielleicht mal kurz nochmal Kreativwirtschaft. Also die Leute, die du da gerade umschrieben hast, das sind ja können Kreative sein. Ich habe gerade zufällig gedacht an den Bruder eines gemeinsamen Freundes, der Musik komponiert für Filme. Das scheint mir auch ein Feld zu sein, was relativ sicher, je nachdem, wie toll und wie wichtig die Musik für den Film ist, aber ersetzt werden kann. Ne? Und wenn der jetzt irgendwie auch noch mit ansehen muss, dass seine früheren Werke dazu benutzt werden, um der KI zu sagen, wie sich so eine gute Musik anhört. Aber es betrifft natürlich auch uns. Unsere Schriftsätze, unsere Aufsätze, unsere Gutachten mögen auch dazu dienen, eine Jura-KI zu trainieren und uns arbeitslos zu machen oder jedenfalls uns mit anderer Arbeit zu versorgen, als wir sie jetzt haben. Genau, und wagst du da einen, oder du hast gesagt, das sind so Verfahren anhängig. Was gibt es da so für Verfahren?
Es geht los damit, dass also zunächst mal ist die Gesetzeslandschaft in dieser Hinsicht noch etwas ich will sagen unspezifisch, wenn nicht rückständig, aber auch nicht absichtlich rückständig, sondern das Gesetz hier in Deutschland in Form des Urheberrechtsgesetzes, aber auch in anderen Ländern ist bislang nicht darauf eingestellt, Fälle, wie sie sich jetzt zeigen, wie sie sich jetzt entwickeln, angesichts des Einsatzes von KI und angesichts der Durchschlagskraft, die KI jetzt auf den Märkten auch entwickelt hat, zu lösen. Deswegen muss man erstmal mit dem klarkommen, was es da gibt. Und da gibt es verschiedene gesetzliche Tatbestände aus dem Urheberrecht, die eine Rolle spielen können. Es gibt auch Tatbestände, die Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Content erlauben ausdrücklich. Im Urheberrecht nennt man das die sogenannten Schrankenbestimmungen. Also wie zum Beispiel, das kennen die meisten, die Privatkopieschranke, die es erlaubt, für private Zwecke eben Kopien anzufertigen. Und da gibt es eben auch ein paar Schranken, die im Hinblick auf die Nutzung von Werken für das Training von KI eventuell Anwendung finden könnten. Da jetzt die gesetzgeberische Landschaft eben noch nicht so weit ist, insbesondere auch der AI Act das Urheberrecht weitgehend ausgeklammert hat, wird man jetzt erstmal darauf angewiesen sein, dass die Rechtsprechung solche Fälle löst. Und wie so oft sind die Amerikaner dort Vorreiter. Da gibt es also schon seit längerem anhängige Verfahren, wo beispielsweise sich ein Zusammenschluss von Schriftstellern, von Autoren, die sogenannte Authors Guild gegen OpenAI gerichtet hat und dort von New Yorker Gericht verklagt wegen der Verwendung von Daten für Trainingszwecke. Auch Getty Images ist, glaube ich, im Streit mit Stability AI um Rechte an Fotos. Und die New York Times ist, glaube ich, auch zieht auch gegen OpenAI zu Felde. Da sind nach meiner Kenntnis noch keine Entscheidungen getroffen worden. Das sind Verfahren, die länger dauern. Da werden wahrscheinlich auch aufwendige Beweisaufnahmen durchgeführt werden müssen, denn es muss ja der Beweis erbracht werden, dass dort überhaupt urheberrechtlich relevanter Content in der KI enthalten ist. Und dann ist das Ganze eben noch rechtlich zu würdigen. So.
Okay, du hast natürlich zu Recht erstmal gesagt, bevor wir jetzt hier irgendwie zu Gericht gehen, ich hatte ja nach anhängigen Verfahren gefragt, müssen wir erstmal gucken, was steht eigentlich im Gesetz und da könnte man ja fast noch einen Schritt zurückgehen und sagen, also erstmal muss eine urheberrechtlich relevante Handlung vorliegen, das hast du ja gemacht, also die Frage ist, ob wenn ich irgendwie einen Text nehme oder ein Bild oder ein Musikstück nehme und das verwende, um eine KI zu trainieren, findet da überhaupt eine Vervielfältigung, die wird es ja im Zweifel sein, statt. Finde ich wenig, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Also warum sollte das keine Kopie sein, wenn sogar ein lokales Speichern auf meinem Rechner eine Kopie ist, warum sollte das dann keine Kopie sein, wenn ich dieses Werk nehme, um meiner KI zu sagen, schau mal, so kann man es machen. Aber sodass meines Erachtens viel, und du es ja auch gesagt hast, im Bereich der Schranken spielt, vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein, also die Privatschranke, die ist es ja hier nun sicher nicht, wenn OpenAI Milliarden gefundet, ein LLM entwickelt. Was könnte es denn sonst sein? Also wie können die denn eigentlich, jetzt mal aus Autoren-Creator-Perspektive gesagt, wie können die denn allen Ernstes sagen, das dürfen wir?
Wenn ich trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen dürfte, auf das Thema der Vervielfältigung, weil ganz so einfach ist das nämlich nicht. Die Frage der, nach unserem Rechtsverständnis setzt eine Vervielfältigung voraus, dass irgendwo eine Kopie abgelegt wird, irgendwo gespeichert wird auf irgendeinem Datenträger. Das ist bei einer künstlichen Intelligenz gar nicht so selbstverständlich. Es gibt zahlreiche Aufsätze dazu. Es gibt eine wissenschaftliche Studie, auf die ich gleich nochmal zurückkomme, die sich das näher angeschaut hat. Ich war bei einer Vorstellung dieser wissenschaftlichen Studie, die interdisziplinär durchgeführt wurde und in der technische Wissenschaftler sich der Frage gewidmet haben, ob und inwieweit Vervielfältigungen eigentlich stattfinden innerhalb der KI. Das, was ich dort mitnehme, ist, dass das jedenfalls nicht selbstverständlich ist, dass dort dauerhaft angelegte oder auch für einen vorübergehenden Zeitpunkt relevante Vervielfältigungen stattfinden, woraus man aber bislang darauf schließt, dass es Vervielfältigungen gibt, ist, indem man die KI dazu bringt, bestimmte Ergebnisse auszuwerfen, die sie nur auswerfen kann, wenn sie mit den entsprechenden Werken trainiert worden ist. Also beispielsweise ist in dem Verfahren der Authors Guild gegen OpenAI geht es unter anderem um Werke wie, ich glaube, Game of Thrones oder so. Und dort hat man Folgendes gemacht. Man hat dann die KI einfach gefüttert mit Lückentexten aus diesem Werk und hat geguckt, ob die KI in der Lage ist, diese Lückentexte zu schließen. Und die Lücken hat man da an Stellen gelassen, wo irgendwie beispielsweise Personen auftauchen, die in der Serie nicht wirklich oder in dem Werk nicht wirklich Relevanz haben, die also die KI nur wissen kann, wenn sie damit mal trainiert worden ist.
Ich wollte gerade einhaken, wenn sie das lösen konnte, war das halt so generell und so trivial, das Werk, dass es klar ist, was da reinkommt.
Ja, also es ist
auch noch stolz auf euren Schund, den selbst die KI nachschreiben kann.
Es ist jedenfalls keinesfalls so klar, aber ich glaube, mit der Vervielfältigung haben die Juristen noch die wenigsten Probleme. In der Tat stellt sich dann die Frage, ob sogenannte Schranken einschlägig sind. Und während man in den Vereinigten Staaten da so ein bisschen mit dieser sogenannten Fair Use Doctrine rumwerkelt, die im Prinzip ein sehr weit gefasster Rechtfertigungstatbestand ist, ist es in Deutschland so, beziehungsweise im europäischen Recht so, dass da nur ganz bestimmte Schranken in Frage kommen, die gesetzlich definiert sind. Und eine der wichtigsten und viel diskutierten ist diese sogenannte Text- und Data-Mining-Schranke. Die steht im deutschen Recht, ist die in 44b Urheberrechtsgesetz verankert und im 60d Urheberrechtsgesetz.
Und immer, liebe Zuhörenden, die nicht ganz so firm sind im Recht, immer wenn Paragraphen Buchstaben tragen, weiß man, dass sie irgendwann mal eingeführt worden sind und nicht, seit wann gibt es das Urheberrechtsgesetz? 1904 oder 1920, verwechsel ich immer. Jedenfalls gab es da noch keine so eine Schranke, sondern die 44b überraschenderweise etwas später eingeführt zum Data Mining, ja.
Genau, die DSM-Richtlinie 2019 war das, glaube ich.
EU-Recht, ne? Also das ist keine deutsche Besonderheit, sondern ein tatsächlich auf EU-Recht basierender Paragraph im deutschen Recht.
Genau. Diese Text-and-Data-Mining-Schranke ist ein bisschen schwammig. Also genau genommen geht es darum, dass sich der Gesetzgeber gedacht hat, die massenhafte Sammlung von Daten, und darunter können dann eben auch urheberrechtlich relevante Daten, Informationen fallen. Das können Texte sein, das können Bilder sein, das kann Musik sein, das kann alles Mögliche sein, was urheberrechtlichen Schutz erfährt. Die soll jedenfalls dann gerechtfertigt sein, wenn diese Informationen Mittel zum Zweck sind, die technische oder wissenschaftliche Innovation zu fördern. Also wenn aus der Sammlung dieser Daten bestimmte Schlüsse gezogen werden, dann weiterverarbeitet zu idealerweise neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen führen. Soweit so gut. Das Ganze angewendet auf künstliche Intelligenz begegnet dann aber eben verschiedenen Bedenken. Ob beispielsweise diese Schranke dafür überhaupt geeignet ist oder überhaupt gedacht war. Ob der Anwendungsbereich überhaupt passend ist für das Urheberrecht. Und da gibt es jetzt diese besagte Studie, die ich vorhin erwähnt habe, von den Professoren Dornes und Stober. Eine interdisziplinäre Studie, die, glaube ich, von der Stiftung Urheberrecht in Auftrag gegeben wurde. Also man könnte jetzt böswillig sagen, das ist ein bisschen so eine Lobbyistenstudie, ich empfehle jedem da mal reinzuschauen. Also das ist schon ein...
Tun wir in die Shownotes, wenn ich daran denke.
Sehr umfassendes Werk und die beiden Professoren haben sich wirklich sehr ausführlich mit den Fragen beschäftigt. Der juristische Teil hat eben zu einem großen Schwerpunkt die Anwendbarkeit dieser Text- und Data-Mining-Schranke zum Inhalt. Und also die Hauptbedenken dagegen sind, dass das Urheberrecht oder diese Text- und Data Mining vor allem die semantischen, also die Inhalte in semantischer Hinsicht unter freie Nutzung stellt. Was bedeutet das? Semantik ist im Prinzip ein Ausdruck für alles, was mit der Bedeutung von Informationen, mit der Auswertung von Informationen im Hinblick auf ihre Bedeutung zu tun hat. Also eine KI soll ja erkennen, was Korrelationen erkennen, soll Schlüsse ziehen aus bestimmten Daten, wohingegen die sogenannte Syntax eben nicht ausdrücklich Gegenstand der Text- und Data-Mining-Schranke sein soll. Syntax bedeutet die konkrete Ausformung dann in Wort und Schrift. Und die Urheber dieser Studie sagen jetzt aber, naja, wenn dort urheberrechtliche Werke zu Trainingszwecken reinfließen und eben auch ausgegeben werden können, ganz oder in Teilen, dann betrifft es doch letztlich die Art und Weise der Darstellung, also die Syntax. Und das ist aber von der Text- und Data-Mining-Schranke nicht erfasst. Ich habe es jetzt mal versucht, so ganz kurz zusammenzufassen. Das steht in dieser Studie auf vielen, vielen Seiten. Sehr, sehr ausführlich. Wie gesagt, einmal nachlesen lohnt durchaus. Und sich dann seine eigene Meinung darüber bilden, ob das Sinn macht oder nicht. Jedenfalls wird darum sehr heftig gestritten. Es gibt jüngst auch eine gerichtliche Entscheidung genau zu dieser Frage. Die erste gerichtliche Entscheidung in der Europäischen Union vom Landgericht Hamburg ist die ergangen, im sogenannten Lion-Fall. Auch da hat sich das Gericht mit diesen ganzen Fragen beschäftigt, unter anderem auch unter Rückgriff auf diese Studie, ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Text- und Data-Mining-Schranke in dem konkreten Fall einschlägig ist.
Wollen wir da kurz noch drauf eingehen oder sollten wir vielleicht an der Stelle, ne, wenn du es schon erwähnst. Also auf Seite von Lion war der Kollege Heidrich, Grüße gehen raus, Vertreter. Vielleicht sagst du noch mal kurz, obwohl natürlich wie dann jeder Fall und gerade so ein erster Fall, der natürlich dann voller Besonderheiten ist, aber vielleicht sprechen wir da mal drüber. Ist ja schließlich der erste Fall, jedenfalls in Deutschland. Ja.
Genau, ja. Also Lion ist ein gemeinnütziges Forschungsnetzwerk und die haben eine Datenbank aufgebaut mit, glaube ich, über 6 Milliarden Daten, Informationen, die betreffen im Wesentlichen Bilder und Bildbeschreibungen. Also es werden Bilder und Bildbeschreibungen zusammengeführt und diese Datenbank soll wiederum dazu dienen, künstliche Intelligenz zu trainieren. Ja, die Datenbank ist aber erstmal da, unabhängig davon, ob sie zu Trainingszwecken eingesetzt wird oder nicht. Und Gegenstand dieser Datenbank war unter anderem auch eine Fotografie eines Fotografen, der jetzt hier in diesem Fall der Kläger ist und der sich dagegen gewehrt hat, mit der Begründung, da fände eine Speicherung statt und es sei eine Urheberrechtsverletzung, weil er habe der Nutzung dieses Bildes, was wiederum aus einer professionellen Bilddatenbank entnommen wurde, die aber über diese Rechte, die hier vermeintlich benötigt werden, nicht verfügte, stammt. Und Tatsächlich ist auch weitgehend unstreitig, dass da eine Vervielfältigung stattgefunden hat, weil das Bild wurde einmal heruntergeladen, um es dann abzugleichen mit den schon vorhandenen Bildbeschreibungen und dann zusammenzuführen. Das Landgericht Hamburg hat sich dann eben sehr intensiv mit den zur Verfügung stehenden Schranken auseinandergesetzt, unter anderem eben mit der Text- und Data-Mining-Schranke, und kam zu dem Ergebnis, dass die deshalb in dem konkreten Fall einschlägig sei, weil jedenfalls der wissenschaftliche Zweck der konkreten Anwendung, hier nämlich die Bilddateien mit Bildbeschreibungen zusammenzuführen, ein klarer Fall eines Sachverhalts ist, der unter dieser Schranke falle.
Was hat es eigentlich, bis dahin kommt der KI noch nicht einmal vor, ne?
Also da kommt die KI nur mittelbar vor, weil zu dem Zeitpunkt, an dem die Vervielfältigung vorgenommen hatte, noch gar kein KI-Training stattgefunden hatte. Mhm. Das ist auch dann später einer der maßgeblichen Gesichtspunkte des Landgerichts Hamburg, die sagen, die Text- und Data-Mining-Schranke kann ja schon deswegen im Hinblick auf diese Begründungen, da wird ja auch Syntax verwendet, nicht einschlägig sein, weil zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht klar ist, in welcher Hinsicht das dann später folgende Training, zu welchen Ergebnissen das dann führt und zu welchen Auswertungsformen das überhaupt führt. Also es geht im Grunde erstmal um einen dem Training vorgelagerten Fall, und der soll halt von der Schranke gedeckt sein. Dazu vielleicht noch zwei Hinweise. Es gibt beim Text- und Data-Mining zwei verschiedene Anwendungsbereiche. Einmal den kommerziellen Anwendungsbereich, der auch von der Schranke erfasst ist, und dann den wissenschaftlichen Bereich, der seine eigene Schranke hat. Und hier ging es eben vor allem um die wissenschaftliche Schranke.
Okay. Gut, jetzt haben die in dem konkreten Fall gewonnen. Weißt du, ob schon Berufung eingelegt ist? Aber das würde mich ja sehr wundern, wenn das nicht so eine Art Musterverfahren würde, also dass der Fotograf jetzt da sozusagen weiterzieht. Das Lion hätte das wahrscheinlich auf jeden Fall gemacht. Das ist eben auch eine finanzielle Frage, darf man nicht unbeachtet lassen. Aber dass uns da sicherlich das OLG noch ein paar Sachen dazu sagen wird. Und who knows, ob das nicht auch noch weitergezogen werden wird.
Ich weiß es tatsächlich nicht, ob Berufung eingelegt wurde. Könnte es mir vorstellen, wird man aber in absehbarer Zeit wissen. Weil ich schätze mal, dass dann die Berichterstattung auch weitergetrieben
wird. Genau, ist ja auch relativ flott jetzt, ne? Also die haben ja das schnell begründet. War ja im Sommer jetzt die mögliche Verhandlung erst. Dass der jetzt Volltext schon vorliegt. Und dann ab da hat man ja erst einen Monat Zeit, Berufung einzulegen. Insofern weiß ich gar nicht, ob die Berufungsfrist überhaupt schon abgelaufen ist. Was kann man ziehen aus dem Urteil? Also erstens, dass es nicht völlig aussichtslos ist, sich als Trainer oder als Unternehmen, was sozusagen eine KI trainieren möchte, sich auf diese Schranken zu berufen, auch in Deutschland einerseits. Und andererseits darf man aber das Urteil wohl, gut, Landgerichtsurteil schon mal gar nicht, aber nicht als Freibrief verstehen dafür jetzt, dann sagen wir einfach immer 44b Joker-Karte, wir dürfen jetzt alles, weil es eben ein sehr besonderer Fall ist mit dieser wissenschaftlichen Ansatz und dann dieser vorgelagerten Datenbank. Und andererseits war eben hier unstreitig, was es eben häufig nicht sein wird, dass die urheberrechtlich geschützten Inhalte verwendet worden sind. Ne? Das ist ja das, was du vorhin gesagt hattest, dass es schon Mühe macht und dicke Gutachten braucht, um überhaupt nachzuweisen, dass irgendein Content es in ein KI-System geschafft hat.
Richtig. Also da kann ich mich auch noch gut an die Vorstellung der Studie der Professoren Dornes und Stober erinnern, bei dem dann auch die Frage war, oder die im Prinzip die Frage bejaht wurde, ob denn nicht, sagen wir mal, die Werke hier einen entscheidenden Vorteil haben bei der Beweisführung, die weltweit bekannt sind und die auch unstreitig Werkcharakter haben. Denn auch das ist ja nicht immer
die richtig urheberrechtlich geschützten Inhalte. Das ist ja nicht die mit der großen Münze.
Genau. Die Werke, bei denen auf der Kippe steht, ob sie überhaupt Urheberrechtsschutz haben, die werden da auf jeden Fall Beweisschwierigkeiten haben.
Was ja möglicherweise gar nicht so ein ganz schlechtes Ergebnis ist, aber egal, will man jetzt nicht in gute und schlechte oder große und kleine Urheber unterscheiden. Also ich glaube, da müssen wir mal auch aus Zeitgründen mal einen Haken dran machen, den wir noch nicht machen können. Ob das Training von KI-Systemen gegen das Urheberrecht verstößt, wenn dort urheberrechtsgeschützte Werke eingespeist werden, ich sage gar nicht reinkopiert werden, ist offen. Es spricht viel dafür, dass das in vielen Konstellationen der Fall sein wird, dass man sich da nicht auf diese Schranke berufen kann. Andererseits zeigt uns dieses Urteil und who knows, wie das mit dem Fair Use in Amerika ausgeht, andere Urteile, dass es auch, dass man da auch anderer Meinung sein kann. Für diejenigen von uns allen, die jetzt KI jeden Tag nutzen, sei es mit DALL-E oder mit ChatGPT oder eben mit Midjourney oder irgendwelchen anderen KI-Engines, die uns bei der Kreation helfen sollen. Was heißt denn die Frage, ob das Training gegen das Urheberrecht verstoßen hat oder nicht für den Output? Also man könnte ja meinen, dass sozusagen alles, was mittels fremden Werken trainiert worden ist, automatisch eine Urheberrechtsverletzung ist.
Nee, also das wäre dann tatsächlich auf Ebene des Trainings zu klären, ob das eine Vervielfältigung oder möglicherweise durch zur Verfügungstellung der KI, das habe ich auch wo gelesen, eine öffentliche Zugänglichmachung der geschützten Werke ist. Also auf der Ebene kommt es allein darauf an, ob der Output in seiner konkreten Ausgestaltung einem vorbestehenden Werk entspricht.
So, und da mal kurz Punkt. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir in der Beratung ja oder ich in meinen Seminaren zum Beispiel auch häufig habe, man muss eben nicht, man als Anwender kann es einem, jetzt mal auf die Spitze getrieben, fast ein bisschen egal sein, wie diese Urteile New York Times gegen ausgehen, weil es jedenfalls nicht so ist, dass eine etwaige Urheberrechtswidrigkeit mein Ergebnis infiziert, ne? sondern es kommt dann eben darauf an, ob das konkrete Ergebnis jetzt wieder eine Vervielfältigung oder eine für die Zugänglichmachung noch weniger ist des geschützten Werkes. Und wenn man weiß, wie KI funktioniert, so ein bisschen ausrechnen, was jetzt eigentlich die nächste gute Silbe sein könnte oder was das Pixel daneben sein könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit überschaubar, oder?
Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie man die KI anwendet. Es kommt auch unter anderem aus Prompting an, auf die Zielsetzung. Also die schlechteste aller Nachrichten wäre ja, dass man sozusagen jeden KI-Output darauf checken, also wenn man ihn denn irgendwie verwendet, indem man ihn selber dann nochmal öffentlich zugänglich macht oder vervielfältigt, dass man da nochmal einen Check vornehmen muss, ob da möglicherweise ein urheberrechtlich vorbestehendes Werk betroffen ist. Ist schon Mordsaufwand.
Und auch teils schwierig, ne? Klar, man kann irgendwie versuchen, einen Plagiatscanner anzuwerfen, aber der wird ja auch nicht alles auswerfen. Insbesondere, wenn da irgendwelche Präsentationen, die im Internet vielleicht gar nicht zu finden sind, Eingang gefunden haben oder irgendwelche Bücher digitalisiert worden sind, die man aus gutem Grund online gar nicht verfügbar hat, weiß ich es ja nicht, ne, ob das jetzt nun genau dem entspricht und kann es auch gar nicht so einfach prüfen.
Also ein gewisses Risiko ist da. Dann gibt es natürlich immer noch die Überlegung, dass man sich quasi unwissend, dass man davor bestehende Werke benutzt hat oder die KI darauf zurückgegriffen hat, auf die sogenannte Parallelschöpfungslehre berufen kann, also die da sagt, wenn ich subjektiv dasselbe Werk schaffe wie der Künstler X, dann ist es keine Urheberrechtsverletzung. So richtig weiterhelfen wird es auch nicht. Erstens gibt's da wiederum Stimmen, die sagen, Parallelschöpfung ist hier gar nicht anwendbar, weil das müsste ja eine menschliche Schöpfung sein und nicht KI. Und außerdem findet da im Prinzip eine Beweislastumkehr statt. Das heißt, ich müsste dann nachweisen, dass das Werk tatsächlich unabhängig entstanden ist und nicht durch KI-Trainingssätze vorgefertigt oder durch meinen Input. Einfacher ist es natürlich, indem ich selbst steuere. Also indem ich vermeide, durch bestimmtes Prompting das herauskommende Werk sehr stark an vorbestehende Werke anzulehnen, beziehungsweise das, was dann rauskommt, einfach nochmal gegenchecke gegen das, was schon vorhanden ist. Ja. Und da habe ich natürlich gewissen Spielraum, weil, also wenn ich jetzt beispielsweise im Bereich der Generierung von Bilderzeugnissen mich bewege, da habe ich insofern Spielraum, als dass Stile, die vorbestehende Werke auszeichnet, durchs Urheberrecht ja nicht geschützt sind. Also ich kann mich da durchaus anlehnen, sondern nur das konkrete Erzeugnis eben keine unfreie Bearbeitung eines vorbestehenden Werkes sein darf, also darf nicht im Grunde nicht zu nah dran sein, beziehungsweise schon gar nicht identisch.
Okay, gut, also merke, ein Restrisiko bleibt, das haben wir aber auch, wenn wir einen Praktikanten oder eine Auszubildende bitten, uns Inhalte zu erstellen und die hat nichts Besseres zu tun, als Copy-Paste irgendeinen Beitrag von irgendeiner anderen Website zu nehmen. Da kann man es vielleicht, wobei braucht man auch klare Anweisungen. Wenn man die nicht gibt, dann mag da auch Unbill passieren. Also ein Restrisiko bleibt besonders wahrscheinlich, das muss man schon sagen, ist eine Urheberrechtsverletzung durch den Output nicht. Bevor wir zu der Frage kommen, ob das, was da rauskommt, denn nun wiederum selber Urheberrechtsschutz genießt, noch die Frage zum Prompting. Die finde ich ja am vergleichsweise einfachsten zu beantworten. Also ist eine Urheberrechtsverletzung durchs Prompting denkbar? Also ich füge ein, was ich zum Beispiel gestern gemacht habe, ein Urteil des OLG Dresden, lade ich bei ChatGPT hoch und sage, fass mir mal zusammen. Mhm. Jetzt lassen wir mal die Besonderheit, dass es eine Ausnahme im deutschen Recht für Urteile gibt, weg. Aber wäre das eine Urheberrechtsverletzung?
Ja, durch das Hochladen findet eine Vervielfältigung statt, die das Urheberrechtsgesetz unter Strafe stellt. Und jedenfalls, soweit ich das nicht für private Zwecke gebrauche, da könnte eventuell noch die Privatkopieschranke dann wiederum einschlägig sein, habe ich hier eine Urheberrechtsverletzung. Allerdings mit der Maßgabe, dass das Entdeckungsrisiko relativ gering ist.
Genau, also so steht es auch auf meinen Folien, ja, dass es eine relativ offensichtliche Urheberrechtsverletzung sein wird. Häufig, wenn man nicht eine Schranke findet oder eben dann doch nicht das gesamte Werk kopiert und nun gibt es natürlich viele Schattierungen, aber Entdeckungsrisiko sehr überschaubar. Ne? Aber auch da gilt natürlich, dass ich dann eben gucken muss, wenn der Auftrag ist, das Urteil wie in meinem Fall zusammenzufassen, muss ich natürlich gucken, dass das dann nicht wiederum eine Kopie des Originals ist, die man mir vorwerfen kann, wie man sie mir vorwerfen könnte, wenn ich selber erstellt hätte.
Natürlich.
Ja. Mhm. Gut, dann schon angekündigt die spannende Frage, die viele Mandanten auch immer interessiert. So sehr wie alle dann frank und frei urheberrechtlich geschützte Inhalte gerne verwenden, um daraus eigene Inhalte zu erstellen, wollen sie dann aber andererseits, dass die Creatives, die da rauskommen, jetzt nicht von allen x-beliebigen Wettbewerbern oder Dritten kopiert werden. Output geschützt als urheberrechtlich geschütztes Werk?
Ja, die Antwort auf diese Frage scheint so ein bisschen im Wandel zu sein. Also ursprünglich war die, also in vielen Rechtsordnungen, ich will jetzt nicht behaupten, dass es in allen der Fall ist, aber in vielen Rechtsordnungen war die klare Antwort auf die Frage Urheberschutz ja, nein, nein. Warum? Weil der Urheberschutz jedenfalls hierzulande voraussetzt, dass menschliches Schaffen zugrunde liegt. Und menschliches Schaffen ist bei einem KI-Erzeugnis eben nicht gegeben und deswegen.
Aber mein schöner Prompt, ich habe doch so schön gepromptet.
Genau. Und da fängt es dann an, interessant zu werden. Okay. Wenn wir einmal so die Landschaft des Urheberrechts Gesetzes durchstreifen, dann stellen wir fest, dass es da auch bestimmte Schutzrechte gibt für Menschen, die, sagen wir mal, die Voraussetzung für ein Erzeugnis schaffen, was dann aber letztlich nur ein Hilfsmittel für ein Ergebnis, also den Einsatz eines Hilfsmittels darstellt und auch der Mensch eben nur eine Steuerungsfunktion hat, beispielsweise bei der Software. Und auch im Bereich der KI kann der Mensch natürlich in gewissem Sinne beeinflussen, was dort rauskommt durch sehr aufwendiges Prompting. Und es wird wahrscheinlich in den kommenden Jahren eine Profession werden, die so viele Spezialisten hervorbringt, dass man mit bestimmten Prompting eben weitgehend vordefinierte Ergebnisse schaffen kann. Entgegengehalten, daraus würde man dann den Schluss ziehen, Urheberschutz ja, weil der Mensch hat ja im Grunde vorbestimmt, was die KI machen soll. Und wenn die KI nur noch Werkzeug ist, dann liegt menschliches Schaffen zugrunde. Was da aber immer noch durchaus berechtigterweise entgegengehalten wird, ist, dass das Ergebnis dann doch in weiten Teilen vom Zufall abhängt, nämlich von dem, was die KI imstande ist zu machen.
Sondern der gleiche super tolle Prompt führt halt nicht zu den identischen Ergebnissen. Ja. Deshalb finde ich es deutlich leichter zu begründen, zu sagen, es fehlt eben an der schöpferischen Leistung. Ja, natürlich ist der Prompt, darüber kann man auch wieder philosophieren, aber der Prompt ist natürlich dann urheberrechtlich geschützt, wenn ich da anderthalb A4 Seiten Text hochlade und das ganz ausgefeilt habe, gibt ja auch schon die ersten Entscheidungen da zu diesem Bild. Können wir nochmal in die Shownotes tun. Jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Galacial Spatial oder Spatial, irgendwas. Opera, irgendwas mit Opera, egal. Tue ich auch in die Shownotes. Ein durchaus eindrucksvolles Bild, wo sich dann aber der Gewinner dieses Preises dann anhören musste, dass es aber als KI generiert dann am Ende keine schöpferische Eigenleistung ist. Auch ein US-amerikanischer Fall, der aber hier genauso entschieden würde, wenn sich nicht durchsetzt, was Fabian jetzt angedeutet hat, als ein vorsichtiger Shift in diesen in den juristischen Ansichten dazu. Meine Prognose wäre mal, dass das jetzt erstmal dabei bleibt. Bei Software ist auch so, was da rauskommt, ist halt nicht so ohne weiteres urheberrechtlich geschützt. So dürfte das jetzt hier auch bleiben.
Wobei, vielleicht darf ich da kurz einen Schwenk machen, weil wir ja vorhin über gerichtliche Entscheidungen gesprochen haben. Es gibt tatsächlich dann mit divergierenden Ergebnissen Entscheidungen aus ausländischen Rechtsordnungen. Beispielsweise gibt es ein Verfahren in China vor dem Beijing Internet Court. Da kam raus, ich habe die Entscheidung jetzt freilich nicht gelesen, aber eine Zusammenfassung, ein Abstract davon, dass KI-Bilder dem Urheberrechtsschutz nach chinesischem Urheberrecht zugänglich sind. Urheber wäre dann eben der Prompter. Also in China ist man der Meinung, dass das ist möglich. Wohingegen es ein Verfahren in Tschechien gab vor dem Bezirksgericht Prag, da kann man genau zu dem gegenteiligen Ergebnis. Und dann
es gibt, wie ich zufällig weiß, einen Beitrag auf unserer Website, wo das, glaube ich, ziemlich genauso steht, dem Fabian gerade vorliest. Nein, aber ja gut, jetzt sind wir den Tschechen im Zweifel näher als den Chinesen, aber zeigt natürlich schon auch das Dilemma, ne? Da kommen wir vielleicht ganz zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben, dazu, wie man dem eigentlich begegnet. Aber auch an der Stelle zeigt sich eben, dass da einfach unterschiedliche Meinungen vertreten werden, dass das ein Novum ist. Das ist ja auch irgendwie für uns und unsere Rechtsanwendung toll, dass man da noch ein bisschen argumentieren kann. Gut, da erwarten wir mal vorsichtig weitere Urteile in den nächsten Monaten, Jahren zu den von uns jetzt geschilderten Fragen. Vielleicht eines noch, weil das ein Dauerbrenner ist, auch in unserer Beratung, AI Act und so weiter. Was ist mit Kennzeichnungspflicht? Muss ich irgendwo kennzeichnen, dass ein Creative, ein Bild, ein Text KI generiert ist?
Bislang nicht. Also weder ergibt sich aus dem AI Act eine derartige Kennzeichnungspflicht, noch aus anderen, insbesondere nationalen Gesetzen, also soweit ich das jedenfalls fürs deutsche Recht beurteilen kann, gibt's das nicht. Es gibt Kennzeichnungspflichten, so weißt du auch, die gehen aber so mehr in die Richtung von Deepfakes, oder wenn ich öffentliche Informationen preisgebe oder veröffentliche, dann muss ich darauf hinweisen, wenn die von der KI erstellt wurden, einfach um so diese Form der Irreführung zu vermeiden. Für KI generierte Werke gibt es das aus dieser Urheberrechtsbrille eben noch nicht. Denkbar wäre eine solche Verpflichtung, weil es natürlich schon unter gewissen Umständen eine Rolle spielt, ob ein Werk KI erzeugt ist oder nicht. Also zum Beispiel der Fall, den du da genannt hast, oder wenn Teilnehmer an Wettbewerben Preise gewinnen für Fotos, die aber KI generiert sind.
Gut, da hast du es dir vielleicht über deine sozusagen Ausschreibungsbedingungen, natürlich, Teilnahmebedingungen natürlich, in der Hand.
Ja.
Aber dass es jetzt sozusagen eine allgemeine Pflicht gäbe, sozusagen zu kennzeichnen, gibt es nicht. Aber ja, Teilnahmebedingungen ist das eine. Aber zum Beispiel Meta hat ja jetzt schon eine Pflicht, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen. Ja, also die Insta-Posts meines Fußballvereins, meines Herzens, sind jetzt alle mit KI-Info Brandmarkt, ja, obwohl die garantiert nicht viel mit KI machen. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt KI dran sein soll, wenn die vom Trainingsplatz Bilder machen und da steht dann irgendwie KI-Info drüber. Ja, weil es eben jetzt bei Meta so vorgesehen ist, dass man also diese Möglichkeit und dann wohl auch die Pflicht nach den Teilnehmern, also nach den Bedingungen, ja, Nutzungsbedingungen, dann eben so eine Kennzeichnungspflicht hat, wenn da irgendwie KI eingeflossen ist. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ja, aber ja, wir sind ja hier nicht im Bereich des von Wahlen oder von politischer Beeinflussung. Und ob jetzt ein Bild, ja, ich habe gestern ein Bild hochgeladen auf Instagram, kann man sich auch fragen, ist das jetzt KI generiert, weil ich da einen Filter drüber gelegt habe oder mit Lightroom bearbeitet habe, mit KI irgendwie das Gegenlicht weggezaubert habe, müsste ich das jetzt kennzeichnen? Finde ich irgendwie so ein bisschen random. Warum? Ja, und dann fragen wir uns dann natürlich dann wirklich, was ist denn jetzt so alles KI? Ja, wenn ist nicht iPhone-Foto schon KI?
Ja, also scheint mir ein Fall von Übervorsicht da bei Meta. Im Zweifel kennzeichnet man es eben, was soll denn schon passieren? Aber das kann natürlich dann im urheberrechtlichen Sinne schon mal interessante Fragen aufwerfen, dass wenn ein Bild KI gekennzeichnet ist, heißt es dann automatisch, dass auf dieses Bild kein Urheberschutz drauf ist und man es dann frei verwenden kann. Und was ist, wenn sich die Rechtsprechung mal in die Richtung entwickelt, dass eben KI-Erzeugnisse durchaus Urheberschutz haben können? Was besagt dann so eine Kennzeichnung?
Ja. Okay, ja, stimmt, es spricht natürlich auch noch was dagegen, das zu kennzeichnen, weil dann jeder weiß, dass es dem Urheberrechtsschutz nicht zugänglich ist, nach derzeitigem Diktion. Sehr gut. Ich möchte noch jetzt zum Schluss sozusagen den Bogen wieder zum Anfang spannen. Ja, da hatten wir gesagt, also ob jetzt das KI-Training eine Urheberrechtsverletzung ist oder nicht, wissen wir nicht so richtig, kann man so oder so sehen. Unbefriedigend für diejenigen, die gewöhnt sind, ihre Bücher zu verkaufen, die gewöhnt sind, ihre Musik zu verkaufen, gewöhnt sind, ihre Kunst zu verkaufen, ist es sicherlich, dass das nun in große Systeme Eingang findet. Gibt es denn aus deiner Sicht A, wünschenswerte, B, mehr vorhersehbare Lösungen dafür? Also gibt es eine, ist eine Gesetzgebung im Schwange, wo man sagt, diesen Interessenkonflikt, den es da gibt, zum Ausgleich zu bringen und Leute, deren Werke dort verwendet werden, zu beteiligen an den zu erwartenden Erlösen, die zum Beispiel eine OpenAI macht?
Also wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit. Die Kunstschaffenden, so wie ich sie vorhin bezeichnet habe, haben natürlich eine starke Lobby, weil in der Kreativwirtschaft hängen natürlich ganzen Verlage drin. Da hängt die Musikwirtschaft drin, die Filmwirtschaft. Das sind schon große Player und die werden auch einigen Druck auf die Politik machen, damit da was passiert. Und das vielleicht flankiert von der Rechtsprechung führt möglicherweise dazu, dass wir in den nächsten 24 Monaten da schon entscheidende Schritte vorankommen. Aber der Gesetzgebungsprozess wird noch eine ganze Weile dauern. Also da gehe ich mal von aus, dass das mindestens ein, zwei Legislaturperioden dauert, bis da der EU-Gesetzgeber an den Start geht.
Es wäre ja auf keinen Fall etwas, was man jetzt dem deutschen Gesetzgeber empfehlen würde, da irgendwie daran Hand anzulegen, sondern wenn dann müsste das jedenfalls mal EU-weit einheitlich geregelt werden. Ja, dann könnte man sich, was weiß ich, eine Verwertungsgesellschaft, ein Leistungsschutzrecht oder so vorstellen, was eben die Kreativen davor auch enthebt, immer nachweisen zu müssen, dass das nun ausgerechnet Eingang gefunden hat. Welche Schwierigkeiten das birgt, haben wir ja vorhin schon gesehen. Insofern, dann ist immer noch nicht so leicht, sozusagen.
Genau, also erstmal müssen ja die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es erleichtern, festzustellen, ob wir hier Urheberrechtsverletzungen haben oder nicht. Das wird schon schwierig genug. Und dann stellt sich die Frage danach, wie dieser Ausgleich eigentlich aussehen soll. Die Verwertungsgesellschaften bringen sich da wahrscheinlich schon in Stellung, weil die wittern dann natürlich, dass das etwas ist, was was sozusagen unter ihrem Mantel gemacht werden könnte. Ja, man könnte vielleicht auch denken an Zwangsabgaben, wie bei der Videorekorderabgabe damals. Also dass sozusagen beim Einsatz von KI-Modellen dann einfach regelmäßig eine Zwangsabgabe zu leisten ist. Ich glaube aber nicht, dass das so favorisiert wird.
Ja, auch an wen, ne? Also da musst du dich dann da wieder anmelden. Also
ja,
jetzt,
genau.
Wenn wir Sachen auf die muss, es hat ja auch zurzeit jeder selber mit seinem, jetzt bleiben wir mal auf den bei der Website, jeder selber in der Hand zu entscheiden, welcher Bot darf da jetzt drauf, in der Hoffnung, dass sich dann auch alle dran halten. Aber da wäre dann jedenfalls der 44b raus, ne? Das haben wir vorhin nicht gesagt, wenn ich sozusagen zu erkennen gebe, maschinenlesbar zu erkennen gebe, dass es jetzt aber nicht erwünscht ist, dass da jetzt KI-Systeme mit trainiert werden, dann muss das auch beachtet werden. Es ist nicht einfach und schon deshalb wird es sicher nicht schnell passieren. Ja, also da sind ja immer noch nicht alle einig, dass es überhaupt der Riesenhype bleibt, wie er jetzt ist und dass es jetzt so dazu kommt.
Mhm.
Ich glaube das schon, aber ja. Okay. Ich glaube, damit haben wir einen guten Rundumschlag gemacht. Vielleicht wollen wir zusammen versuchen, noch einmal kurz zusammenzufassen. Also die vier Punkte. Also Urheberrechtsverletzung durch KI-Training. Ja, nein, vielleicht.
Vielleicht.
Vielleicht, sehr gut, toll. Das machen wir jetzt immer weiter. Urheberrechtsverletzung durch Prompting.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Sehr wahrscheinlich. Urheberrechtsverletzung durch Output.
Möglich, aber eher selten.
Sehr selten. Und last but not least, Urheberrechtsschutz von KI-generierten Inhalten.
In der westlichen Hemisphäre eher Daumen runter.
Geht nach China, Leute. Da habt ihr es besser. Ja, vielen Dank, Fabian, für diesen tollen Einblick. Wer mehr erfahren möchte zu KI, soll zu unserem schauen, ob es noch letzte freie Plätze gibt bei unserem KI-Tag am 28.11.2024 bei events@herting.de anmelden. Wer konkrete Fragen hat zum Urheberrecht und KI, soll Fabian ansprechen. Wer sich dafür interessiert und denkt, dass dieses ganze AI-Thema in seinem Unternehmen, in ihrem Unternehmen vorangebracht werden sollte, hat auch die Möglichkeit, mal zu schauen, ob die Ausbildung, die wir gemeinsam mit Blackboard anbieten, nämlich unter ai-officer.io etwas für euch ist. Da mal raufschauen, ein sehr kompakter Zweitageskurs mit allen möglichen Einzelheiten. Und überhaupt, die Rubrik Künstliche Intelligenz auf unserer Website ist eine der dynamischsten zurzeit. Wenig überraschend, da findet ihr immer wieder neue Hinweise und neue Urteile, so sie sind, gibt und neue Dinge, die wir uns überlegt haben dazu. So, Folge 57 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, ist damit zu einem Ende gekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert und oder liked, was ihr gehört habt im Podcast-Player eurer Wahl. Und ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, dass es in der nächsten Ausgabe, die ja schon in wenigen Tagen rauskommen wird, um Fotos und Urheberrecht gehen wird. Wir versuchen dann ohne AI auszukommen mit dem Kollegen Robert Goltz. Bis dahin, kommt gut durch diesen grauen November und bis bald. Danke dir, Fabian.
Ich danke dir. Tschüss.